Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Ich bin gerade noch rechtzeitig aus dem Urlaub wiedergekommen, damit ich heute Abend die Folge hier aufnehmen kann. Ich war nämlich die letzte Woche unterwegs und habe zum Glück aber schon im Vorfeld Teile von der Folge heute aufgenommen und so muss trotz Urlaub keine Folge ausfallen. Die Folge heute liegt mir sehr am Herzen, aber bevor ich da mehr dazu sage, wollte ich mich nur noch mal bedanken für die ganzen Rückmeldungen nach der letzten Folge. Da ging es ja um den Umgang mit unerfülltem Kinderwunsch und vor allem auch, wie das Umfeld damit umgeht. Und im Anschluss an die Podcast-Folge gab es ja auch ein kleines Insta-Live zu dem Thema. Und ich habe mich riesig über die ganzen Rückmeldungen gefreut und hatte das Gefühl, das ist so ein Thema, das ich jetzt so ein bisschen angefixt habe, wo es aber eigentlich auch noch viel mehr zu sagen gibt. Und je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Sachen fallen einem dann auch noch dazu ein. Also was so das Thema Offenheit und unerfüllten Kinderwunsch angeht und den Umgang damit, darüber will ich auf jeden Fall noch ein paar Mal reden, weil ich es ein total essentielles Thema dafür finde, wie es einem selber auch mit der ganzen Sache geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über euer Feedback, das ist sehr wertvoll und tut mir tatsächlich auch sehr gut. So keep it coming, würde ich sagen. Ja, ich bin erholt und entspannt aus meinem Urlaub zurück und habe ein bisschen Zeit gebraucht zum Durchatmen und wieder ankommen, weil wir, wie ihr wisst, selber in den letzten Monaten mit einem für uns ganz neuen Thema konfrontiert wurden, nämlich einer Fehlgeburt. Und die Folge heute, die steht ganz unter diesem Thema. Es geht heute um Fehlgeburten, aber auch um die Frage, wie man mit Fehlgeburten umgeht. Und es schließt sich wieder ein Kreis. Es geht nämlich auch um die Frage, wie wir mit anderen über Fehlgeburten sprechen, wie offen wir sind, ob und wie man darüber kommunizieren sollte. Das sind heute so ein bisschen die Fragen. Ich will heute nicht so sehr über meine eigene Erfahrung sprechen. Das will ich an anderer Stelle nochmal tun. Nein, ich habe heute mal wieder Unterstützung. Ich habe ein ganz tolles Gespräch mit Christina Diehl geführt, die eine wirklich unglaubliche Geschichte hinter sich hat. Immer wieder mit Fehlgeburten zu kämpfen hatte und heute ganz aktiv ist als Speakerin, sich auf die Bühne stellt und von ihrer Erfahrung erzählt, aber auch darüber redet, wie wichtig es ist, offen über dieses Thema zu reden, die mit ganz viel Überzeugung versucht, das Tabu, das über dem Thema Fehlgeburten schwebt, zu brechen und gleichzeitig auch noch über ein anderes Tabuthema redet, nämlich ungewollte Kinderlosigkeit. Und zwar die Frage, wie das denn ist, wenn die Kinderlosigkeit bestehen bleibt. Ihr werdet es im Verlauf des Gesprächs sicher merken. Christinas Geschichte bewegt dadurch, dass sie heute als starke Frau dasteht, die ein Lächeln auf dem Gesicht hat und aus ihren Erfahrungen, wie es scheint, sehr viel Kraft, Energie und auch Motivation und Lebenswillen geschöpft hat. Bevor ich jetzt hier anfange, schon alles vorwegzunehmen, steigen wir heute mal gleich mit dem Gespräch ein. Und erst im Anschluss an das Gespräch will ich noch auf ein Thema ein bisschen genauer eingehen, und zwar die 12-Wochen-Regel. Das kommt nämlich im Laufe des Gesprächs auf und ich finde es einen total wichtigen Punkt, einmal darüber gesprochen zu haben. Also, wenn euch das interessiert, am Ende des Gesprächs gibt es noch einen kleinen Input zu mir zur 12-Wochen-Regel. Ihr werdet merken, dass meine Stimme manchmal so ein bisschen verzerrt ist im Gespräch. Das liegt einfach an technischen Problemen. Man kann aber, denke ich, alles gut verstehen. In dem Sinne würde ich sagen, los geht's! Ich spreche heute mit Christina. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Ich finde es schön, dass, bevor wir jetzt so richtig ins Eingemachte gehen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal so ein Bild von dir bekommen und wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du vielleicht erstmal so ein bisschen was über dich erzählen kannst, wer du so bist, vielleicht was du gerne machst.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Mein Name ist Christina, ich bin 46 Jahre alt, bin vor 11 Jahren von Hamburg nach Köln gezogen und bin hier super glücklich, weil ich sehr, sehr gerne in Gesellschaft bin und ich hier viele Freunde gefunden habe, die Leute hier generell große Lust haben, Dinge zu unternehmen. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Beruflich arbeite ich als Speakerin, Moderatorin und Projektmanagerin in einem Medienunternehmen. Und ja, was mache ich in meiner Freizeit gerne? Also, um mal auf andere Gedanken zu kommen, mache ich super gerne Yoga. Ich reise wahnsinnig gern und noch so ein bisschen das Überbleibsel aus meinem Job in Hamburg. Da war ich Mode-Ressortleiterin. Ich plane immer noch wahnsinnig gerne Fotoshootings und setze die um. Und das ist auch so eins meiner ganz, ganz großen Hobbys.
Ja, man hört schon, du bist so ein richtig aktiver Mensch, ne? Darum wird es heute das auch stimmt. Noch so ein bisschen gehen, dass du irgendwie vieles in deinem Leben machst und vieles Tolles auch machst. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne ein bisschen mit dir über deine Geschichte reden. Und es geht ja hier im Podcast immer darum, dass ich Leute zu Wort kommen lassen will, bei denen das mit dem Kinderbekommen nicht ganz so leicht oder anders ausgegangen ist als erwartet. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du einfach mal von eurem Weg erzählen möchtest.
Ja, das mache ich gerne. Bei uns war das tatsächlich auch so, dass das alles nicht so wirklich klappen wollte. Also wir haben beschlossen, da war ich Mitte 30, eine Familie zu gründen. Und sind da eigentlich recht unbefangen rangegangen und waren auch überrascht, wie schnell das dann klappte. Ich weiß noch, dass ich selber dachte, das ist doch irgendwie super einfach. Ich weiß gar nicht, wovon viele Leute da immer sprechen. Und ja, im Lauf der Zeit stellte sich einfach raus, dass unser größtes Problem war, oder meins ganz besonders, schwanger zu bleiben. Also es war überhaupt nicht das Thema, schwanger zu werden. Aber alle Schwangerschaften hielten bei mir eben nicht. Und ja, das hat sich über lange Jahre dann erstreckt. Insgesamt waren es 5,5 Jahre. Und am Ende stand ich mit 6 Fehlgeburten da und hatte immer noch kein Kind.
Boah, weil das sind schon so Zahlen, die einfach krass sind. Aber lass uns vielleicht da nochmal irgendwie an den Anfang zurückgehen. Und vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen genauer erzählen. Ich finde, das erschlägt einen so gleich, wenn man hört, 6 Fehlgeburten.
Ja.
Also du hast schon gesagt, am Anfang warst du eigentlich eher so überrascht, wie einfach das alles geht.
Ja, genau.
Und dann kam die erste Fehlgeburt.
Genau, dann kam die erste Fehlgeburt. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich irgendwie gar nicht so richtig wusste, was eine Fehlgeburt ist. Also man war da so in diesem ersten Rausch und hat gedacht, wow, jetzt bin ich echt schwanger, das ist ja echt verrückt und das werden viele kennen. Dann ist man ja auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen huch, ich habe mich noch gar nicht darauf vorbereitet und Freude und auch ein bisschen Respekt. Und dann kamen die ersten Untersuchungen beim Frauenarzt und es sah alles gut aus und ich glaube, bei der zweiten oder dritten Untersuchung konnte man einen Herzschlag sehen. Und ja, auch so in diesem Rahmen, das ist bei mir natürlich jetzt alles schon länger her, gab es dann eine Untersuchung, vielleicht beim vierten Mal, wo es dann eben nicht mehr zu sehen war auf dem Ultraschall. Also da war dann kein Herzschlag mehr zu sehen und dann war auch klar, dass der Versuch nicht geklappt hatte. Und mich hat das total unvorbereitet getroffen, weil ich hatte natürlich schon mal davon gelesen oder davon gehört, aber es war immer eher so dieses, das passiert mir nicht. Das ist irgendwie was, was anderen passiert. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht fassen.
Wenn man nicht darauf vorbereitet, ist das ja so ein richtiger Schock. Das trifft einen ja wie in so einen Schlag
Genau,
ins Gesicht erstmal. Wie
ja.
macht man denn dann weiter?
Ja, das dauert erstmal. Also erstmal ist man natürlich wirklich total am Boden zerstört. Ich war damals so ein bisschen überrascht, wie routiniert das alles ablief, damals schon in der Arztpraxis. Und dann, ja, schwante mir langsam, dass das vielleicht doch ein häufigeres Thema ist, als ich mir das vorstellen konnte. Man geht dann erstmal so durch diese Ersttrauer und diesen Schock irgendwie durch. Ich bin dann auch direkt ins Krankenhaus überwiesen worden und wurde direkt operiert und eigentlich da schon so mit recht mutmachenden Worten dann wieder entlassen worden, so nach dem Motto, bei Ihnen hat das so schnell geklappt und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass dass die Chancen gut stehen und dann fasst man eigentlich relativ schnell wieder Mut, dass das irgendwie klappt und weitergeht.
Und so war es dann irgendwie auch. Es hat ja dann wieder geklappt.
Genau, also das ist das, was ich vorhin schon sagte, das Schwangerwerden war überhaupt nicht das Problem. Bei mir war das immer ruckzuck wieder der Fall. Und klar, so nahm das Ganze dann seinen Lauf, dass ich dann beim zweiten Mal dachte, ah super, ne? So wie alle gesagt hatten, wenn es einmal klappt, klappt es auch zweimal. Und dann ist die Chance, dass es beim zweiten Mal funktioniert, eben auch nicht so gering. Und ja, da bauen die Ärzte einen eigentlich schon ziemlich auf. Und ja, dann ging es aber leider immer so weiter. Also auch das zweite Mal sollte nicht klappen. Die dritte Schwangerschaft kam auch schnell und ja, ich meine, jetzt habe ich ja von 6 Versuchen erzählt und das erstreckt sich dann natürlich schon irgendwann über Monate, ne? Auch wenn es immer schnell geht oder auch Jahre, ne? Irgendwann geht die Zeit ins Land. Ja, und ich sage so, nach der dritten gescheiterten Schwangerschaft, da verschwand dann auch so ein bisschen meine positive Energie und da fangen dann auch die Ärzte an, so ein bisschen zu gucken und zu sagen, oh, jetzt ist es doch so ein bisschen. Geht es schon ein bisschen so in die außergewöhnliche Richtung und dann werden Untersuchungen gemacht und geguckt, was da wohl nicht stimmen könnte. Ja, und dann kam ich eben in diesen Kreislauf von, ja, von wiederkehrenden Untersuchungen und was ich da nicht alles machen musste. Das ging dann erst so richtig los ab diesem Zeitpunkt.
Und ist man da irgendwann an den Punkt gekommen, dass man gesagt hat, aha, das ist der Grund?
Nee, da ist man wirklich nie hingekommen. Und das bringt einen natürlich noch viel mehr zur Verzweiflung, weil man natürlich selber so sehr nach diesem Grund sucht und sich auch so sehr daran klammert, dass die Ärzte für einen irgendwie eine Erklärung liefern. Und je mehr Untersuchungen es gab und je weniger Lösungen, desto mehr verliert man einfach auch den Mut und denkt, ja, okay, also wenn keiner weiß, woran es liegt, dann kann ich ja auch nichts aktiv tun. Und es gibt einfach immer nur so prophylaktische Dinge, die einem nahegelegt werden, bei denen man aber auch nie weiß, ob das jetzt hilft oder nicht. Aber da reden wir wirklich eher so von, ja, nehmen Sie mal Vitamine oder ernähren Sie sich gesund oder sonst irgendwas. Aber es wurde bei mir nie irgendwie was festgestellt im Blut, also so wie es das manchmal gibt mit Gerinnungsstörungen oder irgendwas in die Richtung. Wurde bei mir nie festgestellt und so ist es bis heute auch geblieben. Ich weiß den Grund bis heute einfach nicht.
Sehr verrückt.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, so beim ersten Mal war das so großer Schock. Beim zweiten Mal kanntest du es vielleicht dann schon und beim dritten Mal sind dann die Ärzte unruhig geworden,
Ja.
spätestens da. Wie ist es denn? Gewöhnt man sich da irgendwie dran und denkt sich so, oh, schon wieder? Oder ist es jedes Mal aufs Neue wieder das gleiche Gefühl?
Also an den Schmerz, der dahinter steht, gewöhnt man sich 0,0. Ich fand, dass das auch immer schlimmer wird, weil das natürlich auch immer gekoppelt ist mit so einer totalen Verzweiflung, dass man nicht ans Ziel kommt. Also jetzt mal abgesehen von dem persönlichen Schmerz, wenn es wirklich um den Verlust eines Kindes geht, geht es ja auch darum, dass man, egal was man tut, einfach nicht das erreicht, was man gerne möchte. Und das fand ich mit jedem Versuch schlimmer. Also dieses Gefühl, wirklich machtlos zu sein und gelähmt und irgendwie nicht zu wissen, was man tun kann, damit es irgendwie besser wird oder damit es irgendwie klappt, das fand ich, wurde immer schlimmer. Und ich würde es eher so beschreiben, dass man vielleicht pragmatischer wird. Also ich habe, glaube ich, dann so aus einem Schutzreflex raus eben nicht mehr so überschwänglich reagiert. Das liegt natürlich aber auch in der Natur der Sache. Also wenn es dann beim dritten Mal so ist, dann ist man vielleicht gerade noch aufgeregt, so nach dem Motto, oh, es hat schon wieder geklappt. Aber man versucht eben auch die Freude zu unterdrücken und recht sachlich damit umzugehen. Also eigentlich auch eher dann immer so zu denken, jetzt schauen wir erst mal und gucken, wie es jetzt wird und so. Und sich da so ein bisschen zurückzunehmen. Also das ist vielleicht eher das, was es beschreibt.
Jetzt ist es ja das eine, wie man selber oder auch in der Beziehung damit umgeht. Aber wie macht man das im Umfeld? Wie redet man da mit Freunden und Familien drüber?
Ja, das finde ich ist eins der schwierigsten Themen überhaupt, wo wir schon so bei meinem ganz wichtigen Punkt sind, warum ich damit ja auch in die Öffentlichkeit gehe. Gesellschaftlich ist das Ganze ja echt noch ein Tabuthema und wird auch oft so gesehen, dass man eben besser nicht drüber redet. Und das wird einem ja auch von Ärzten nahegelegt, sicherlich jetzt auch aus Gründen, um sich selbst zu schützen. Aber es heißt ja immer, in den ersten 3 Monaten, ne, wo wir davon sprechen, dass eine Schwangerschaft wirklich noch wackelig sein kann, sollte man bestenfalls noch nicht darüber sprechen. Und eigentlich macht sich keiner so wirklich Gedanken darüber, warum nicht. Und dann war es natürlich klar, wenn es nicht klappt, dann will man vielleicht vermeiden, dass man das schon jedem verkündet hat. Auf der anderen Seite, im Nachhinein denke ich oft, ja, was macht das für einen Sinn? Also es ist ja auch dann die große Frage, wenn ich diesen Verlust erleide, wohin soll ich denn damit? Also ich brauche ja dann gerade jemanden, der mich unterstützt, oder ich brauche meine Freunde, ich brauche irgendwie jemanden, der mich tröstet. Und da reicht der Partner manchmal alleine nicht aus, beziehungsweise der Partner kann in dem Fall vielleicht auch nicht alles alleine tragen. Deswegen kämpfe ich auch ein bisschen dafür, wenn die Frauen das wirklich jetzt nicht aus Eigenschutz tun, mehr darüber zu sprechen und auch früher damit rauszugehen, einfach um sicherzustellen, dass dann auch Leute für einen da sind.
Das trifft auch irgendwie so meine Überzeugung, dass diese Regel irgendwie eher so eine gesellschaftliche, diese 12-Wochen-Regel ist eher so eine gesellschaftliche Norm, die irgendwann eingeführt würde, aber man denkt gar nicht so sehr darüber nach, wie es eigentlich den Frauen selber geht damit.
Genau. Und das ist ja eigentlich verrückt, weil dieses Thema kommt ja so häufig vor. Das war mir vorher ja auch nicht bewusst. Und umso verrückter finde ich das, dass das immer noch so kommuniziert wird. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich das ändert. Weil, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie geht man damit um mit Bekannten und Freunden? Ich habe da kaum negative Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es die vereinzelt, aber die sind wirklich verschwindend gering. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Leute sehr mitfühlend darauf reagieren, sich dann auch oft eher öffnen und sagen, das habe ich selber erlebt, oder dadurch erst wieder für einen selber irgendwie so ein bisschen Kraft und Zuversicht entstehen kann, indem man mit anderen redet. Insofern würde ich den Frauen auch immer empfehlen, redet darüber so früh wie möglich, einfach um alles abdecken zu können. Wenn es klappt, ist super, wenn nicht, ist es aber auch gut, wenn andere schon bereits davon wissen.
Hast du das denn selber auch so gemacht, dass du jedes Mal wieder erzählt hast, jetzt hat es geklappt?
Also es war tatsächlich so, dass ich bei dem ersten Mal auch erst nicht darüber gesprochen habe. Und ich erinnere mich daran, dass man selber ja auch denkt, ach, das lasse ich erst raus, wenn es so richtig safe ist. Wenn ich wirklich weiß, so jetzt hat die Ärztin irgendwie okay gegeben, und dann bereitet man sich schon so ein bisschen vor und stellt sich auch diese Szenerie vor, wie man irgendwie den Leuten gegenübertritt und diese frohe Botschaft überbringt. Insofern war es für mich eher so ein aufregendes Paket, das erstmal eine Weile nicht zu erzählen. Ich hatte dieses Ding der Fehlgeburt aber überhaupt nicht im Kopf. Also ja, insofern, ja.
Hat sich das dann verändert bei den anderen Malen, wo du schwanger warst?
Ja, das hat sich dann irgendwann geändert, genau, so ein bisschen aus der Not heraus. Und dann habe ich auch tatsächlich nach und nach Freunden davon erzählt. Und ich habe es gerade schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, war dann auch echt überrascht, wie viele Gleichgesinnte es plötzlich gab. Also auch Frauen, die schon Kinder hatten, bei denen ich überhaupt nichts davon wusste, die dann plötzlich sagten, hatte ich auch mal oder das war zwischen meinen beiden Kindern auch mal ein Problem oder wie auch immer. Und auch wirklich Frauen und Freundinnen, die ich gut kannte. Also das war, fand ich dann sehr überraschend. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann für mich beschlossen, das ist für mich der einfachere Weg, viel darüber zu reden und habe das dann auch so gemacht.
Da können wir ja nachher vielleicht nochmal dazu kommen, weil ich finde es total spannend, was man so in der Gesellschaft da noch alles tun müsste, damit offener drüber gesprochen wird. Aber vielleicht jetzt nochmal so zurück zu dir und eurer Geschichte. Das sind ja irgendwie krasse Dinge, die da passiert sind, irgendwie viele traumatische Ereignisse, immer, immer wieder. Und wenn ich dich jetzt so erlebe, wenn ich so mit dir rede oder auch so Artikel von dir lese, dann hat man das Gefühl, da ist irgendwie eigentlich eine zufriedene Frau, die so richtig im Leben angekommen ist. Und ich frage mich, was ist da eigentlich passiert?
Ja, diese Frage bekomme ich natürlich oft gestellt und ich denke dann jedes Mal fast neu drüber nach und denke immer so, ja, es ist natürlich ein Prozess. Das ist ganz klar. Es ist nicht so, dass man irgendwie eines Morgens aufwacht und denkt, wow, jetzt bin ich irgendwie gestärkt da irgendwie rausgegangen, sondern das ist schon ein Zeitraum, den man dafür benötigt und viele Erlebnisse und Erfahrungen, die man vielleicht vorher erleben muss, die einen prägen, wie auch immer. Aber das in der Gänze hat dazu bei mir geführt, dass ich heute wirklich rundum glücklich bin und ich bin da sehr, sehr froh drüber. Und das spielt aber auch eine große Rolle, das, was ich jetzt hier gerade tue. Also, dass ich damit öffentlich gegangen bin und so viel positives Feedback auf mein Tun bekomme, das hilft mir sehr. Und gerade bevor wir jetzt in dieses Gespräch gegangen sind, hat mir wieder eine Frau geschrieben, dass sie das so toll findet und dass sie ganz sicher ist, dass das meine Berufung ist. Und ich finde diese Sicht auf die Dinge sehr schön und habe irgendwie gedacht, habe mich auch bedankt und habe so gedacht, ah, schön, dass du mich daran erinnerst, weil das ist so ein bisschen das, wie ich das, glaube ich, für mich auch drehen konnte, dass ich das Gefühl habe, vielleicht ist das Teil meiner Aufgabe hier im Leben, dass ich zwar nicht die Mutter geworden bin, wie ich es mir mal vorgestellt habe, aber jetzt irgendwie damit Hoffnung streuen kann oder vielleicht anderen helfen kann. Und das ist auch eine Art von Erfüllung, ja, die mir irgendwie echt viel Kraft gegeben hat und die auch dazu geführt hat, dass ich heute wieder echt glücklich bin.
Ja, das finde ich total spannend. Da will ich gleich auch noch mehr dazu fragen. Aber zuerst einmal, was ist denn passiert, dass du an diesen Punkt gekommen bist? Also gab es irgendwas in eurer Geschichte, irgend so einen Aha-Moment, dass du gesagt hast, so, jetzt muss sich was ändern?
Also, da gab es zum Beispiel die vierte Schwangerschaft. Wir haben ja bisher nur über die ersten drei gesprochen und die vierte war richtig schwer, weil die sich im Gebärmutterhals angesiedelt hatte und das kommt ganz, ganz selten vor. Da sind irgendwie unter 0,1% aller Frauen in Deutschland von betroffen. Und das war halt auch wieder so. Ich habe den Schwangerschaftstest damals gemacht und es war wieder so dieses typische, ach ja, da ist es wieder soweit, sehr pragmatisch damit umgegangen, zur Ärztin gegangen und die guckte auf den Ultraschall und sagte, oh, ich muss sie direkt ins Krankenhaus überweisen. Also da war bei mir dann auch schon so ein bisschen so dieses, oh Gott, schon wieder irgendwas und schon wieder irgendwas Schlimmes. Das hatte sich zu dem Zeitpunkt schon eingestellt und dann musste ich letzten Endes auch mehr als 2 Wochen im Krankenhaus bleiben, weil klar war, dass dieser Ort der Schwangerschaft so schwierig ist und man kann da nicht operieren. Und dadurch, dass das immer noch das Kind quasi in einem ja wächst und es immer die Gefahr gibt, dass dadurch Blutungen entstehen können, musste die Schwangerschaft abgetötet werden mit so einem chemotherapeutischen Infektionsmittel. Und Genau, daran erinnere ich mich natürlich schon noch sehr gut und da spreche ich auch tatsächlich von so einem traumatischen Erlebnis, weil das dann tatsächlich auch eingetreten ist mit diesen ganz starken Blutungen und das sind Dinge, die bleiben natürlich hängen. Und das war so der Zeitpunkt, bei dem ich eigentlich bei mir auch bemerkt habe, das geht nicht. Also das kann ich nicht weitermachen. Da ging es dann auch wirklich so ein bisschen um mein persönliches Leben. Also als diese Blutungen eintraten, war irgendwie alles fürchterlich hektisch und die Ärzte haben irgendwie den OP schon vorbereitet, konnten das letzten Endes irgendwie stoppen. Aber die hatten mir halt vorher gesagt, das kann dann auch lebensbedrohlich werden und da habe ich es richtig mit der Angst zu tun bekommen und habe dann auch gemerkt, nee. Das ist es mir dann doch irgendwie nicht wert. Also wenn es dann wirklich so um mein persönliches Leben geht und es hier um Leben und Tod geht, dann ist hier meine Grenze erreicht. Und ja, ich habe es ja schon so oft gesagt. Erstaunlicherweise habe ich dann trotzdem noch mal zwei Versuche gewagt. Aber ich würde immer sagen, mein Unterbewusstsein wusste da schon, ich würde mir auch keine Schwangerschaft mehr zutrauen. Also diese 9 Monate hätte ich mit dieser Angst, die ich bis dahin angesammelt hatte, auch nicht mehr durchstehen können. Also insofern, das war ein ganz großer Schlüsselmoment und dann ein bisschen ein lockerer Moment war, dass ich dann irgendwann mal beschlossen habe, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, die auch so ausgeschrieben war, dass die Frauen, die sich dort treffen würden, so ein bisschen an ihrem Plan B arbeiten würden. Also für mich klang das tatsächlich so ein bisschen so, wir treffen uns mit dem Prosecco in der Hand und sagen, ach komm, Mädels, ist dumm gelaufen und es war richtig, richtig kacke, aber wir gucken jetzt nach vorne und wir wollen irgendwie, dass es weitergeht. So habe ich mir das vorgestellt und vor Ort ergab sich dann aber leider ein ganz anderes Bild und es tat mir wahnsinnig leid, aber es waren viele Frauen versammelt, die teilweise Mitte, Ende 40 waren, Tränen aufgelöst, die irgendwie nicht loslassen konnten und immer noch so festgehalten haben an diesem vermeintlichen Traum. Und da weiß ich noch sehr genau, dass ich dazwischen saß und plötzlich dachte, nee, das will ich nicht. Und das war aber so fröhlich gekoppelt. Also da hatte ich keine Verzweiflung, sondern es war wirklich so, dass ich dachte, nee, das möchte ich nicht. Ich will an dieser Stelle mein Leben nicht weiter irgendwie in Trauer verbringen. Ich will, dass es so weitergeht, wie es vorher war. Ich will wieder zu dieser Fröhlichkeit zurück. Und das war eher so ein positiver Push. Und ja, das war auch so ein ganz großer Moment. Und das Dritte, was ich immer nenne, ist, das ist ein bisschen das, was wir jetzt schon gesagt hatten, reden, reden, reden. Je mehr Frauen sich einem selbst auch öffnen, desto mehr wird man erfahren. Jedes Leben hat seine Ups und Downs. Es ist nicht alles immer schwarz und weiß. Und es heißt nicht automatisch, nur weil ich ein Kind habe, bin ich dann nur noch rundum glücklich. Das haben mir viele Mütter bestätigen können. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Perspektive da auch zu verändern und viele Dinge in meinem jetzigen Leben wieder schätzen zu können.
Ja, der zweite Punkt, den du gesagt hast, so dieses Gefühl, ich will jetzt irgendwie auch mal wieder nach vorne schauen und nicht immer alles betrauern, was nicht klappt. Wie ist das denn? Funktioniert das jetzt so in deinem Alltag oder kommen doch Momente, wo man auch wieder zurückblickt?
Das funktioniert in meinem Alltag zu 99% mittlerweile. Also meine letzte Schwangerschaft liegt 4 Jahre zurück. Und ich glaube, ich habe mir das so als Automatismus angewöhnt, in meinem Leben echt das zu machen, was mir Spaß macht, was ich will. Das Beste rauszuholen, dass das wirklich nur noch selten aufpoppt. Und das ist ja erstaunlich, obwohl ich mich ja sehr viel mit diesem Thema beschäftige. Und ich auch immer gedacht habe, ich möchte das so ein bisschen testen. Wenn mir natürlich da zu viel wieder hochkommt, dann wäre das ja auch kontraproduktiv. Aber ich stelle halt immer wieder fest, dass mir das eher einen Push gibt, weil ich so viel positive Resonanz bekomme und das mich weniger in irgendwelche traumatischen Erlebnisse zurückschmeißt, sondern mir eher zeigt, dass es viele weitere Betroffene gibt, dass man nicht alleine ist, dass man irgendwie ja, diesen Kampf gewinnen kann. Und das gelingt mir mittlerweile wirklich fast zu 100%, ja.
Ja, man merkt auch, du hast irgendwie so einen ganz, irgendwie, also auch wenn die Geschichte so schwer ist, hast du irgendwie einen ganz positiven, offenen Umgang damit gefunden.
Ja, Das ist auch ein bisschen so mein Wunsch dahinter. Also ich habe ja gerade schon erzählt von dieser Selbsthilfegruppe. Ehrlich gesagt, ist es das, was ich mir immer noch wünsche. Also ich habe jetzt nie die Idee gehabt, selber eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Aber das ist ein bisschen meine Selbsthilfegruppe, dass ich wirklich immer denke, es gibt mit Sicherheit so viele Frauen da draußen, die Ähnliches erlebt haben. Es muss noch nicht mal ein Schicksal in Richtung Kinderwunsch sein, sondern Schicksale in welche Richtung auch immer. Und die sich aber einfach dagegen stemmen und sagen, nee, ich will trotzdem ein glücklicher Mensch sein und ich will trotzdem lustig sein, ich will irgendwie Spaß haben. Und das ist eher so meine Vorstellung dahinter. Und mir geht es wirklich weniger darum, Dinge ewig lange zu betrauern. Also jeder braucht da seine Zeit. Und klar, ne, das ist auch völlig klar, dass das jeder irgendwie erstmal durchleben muss, bis man wieder an diesen Punkt kommt. Aber das ist so ein bisschen meine Motivation, dass ich denke, es gibt doch bestimmt so viele andere, die das mit mir teilen und die Lust haben, da irgendwie eine echt starke Community draus zu bilden.
Ja, du stehst jetzt ja heute so da und bist so richtig offen und schreist das irgendwie auch so ein bisschen nach draußen so. Aber das war ja nicht von Anfang an so.
Nee, das stimmt.
Und wenn ich es richtig weiß, hast du erstmal angefangen, deine Geschichte aufzuschreiben, oder?
Mhm, genau. Klar, am Anfang ist es natürlich auch so, da wächst man mit der Zeit so ein bisschen rein. Ne? Am Anfang ahnt man ja auch noch gar nicht, was für ein Ausmaß das sein wird irgendwann. Dann ist man natürlich auch total verunsichert. Bevor man irgendwie wirklich viele kennt, denkt man ja lange Zeit, oh Gott, ich bin völlig alleine in dieser Welt mit diesem Thema. Da ahnt man ja noch nichts davon, wie groß das Thema wirklich ist. Genau, und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich schreibe das jetzt für mich auf, diese Geschichte. Und der Artikel wurde damals auf dem Blog Edition F veröffentlicht. Und das war aber auch nur deshalb so, weil ich das erst einer Freundin gegeben habe zum Lesen. Und die hat mich dann ein bisschen bestärkt und hat gesagt, Mensch, gib das doch mal raus. Das würde echt vielen anderen Frauen helfen. Und ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Das war wirklich so... Das ist dann damals ziemlich eingeschlagen. Also ich habe eine große Resonanz damals bekommen und wurde dann im zweiten Schritt ausgewählt für die Female Future Force 2018 in Berlin. Das ist eine große Veranstaltung für Frauen, die sich untereinander vernetzen können.
Du hattest auch einen Preis gewonnen, oder?
Genau, das war aber später. Also bei der Female Future Force bin ich tatsächlich erstmal als Speakerin aufgetreten mit dem Thema und auch da gab es riesige positive Resonanz und genau später habe ich dann einen meiner Artikel bei der Emotion eingereicht und wurde unter mehr als 400 Aussendungen dann auch ausgewählt für den ersten Preis, beziehungsweise es gab drei Frauen, die den ersten Preis bekommen haben, wo es um Schicksalsgeschichten ging.
Ja, ich finde, es klingt schon durch. Du sagst, dass du eigentlich wirklich positive Reaktionen bekommst.
Ja, das kann ich auch wirklich so stehen lassen. Also ich habe bis heute, ich bin jetzt schon seit 2,5 Jahren ungefähr öffentlich mit diesem Thema und ich habe immer mir diese Freiheit bewahrt, weil ich damit ja jetzt nicht meinen Lebensunterhalt finanziere, habe ich immer gedacht, ich mache das einfach so, wie ich mich fühle. Und wenn ich auch manchmal merke, das wird mir zu viel, dann kann ich mich wieder rausnehmen und damit fahre ich total gut. Aber es ist auch deswegen einfach super schön, weil ich noch nie wirklich eine negative Rückmeldung bekommen habe. Ich habe noch nie irgendwie von jemandem einen blöden Kommentar bekommen oder irgendwas in diese Richtung. Und davor hatte ich am Anfang wirklich Angst und habe den Artikel übrigens auch zunächst anonym geschaltet. Das habe ich dann aber schnell geändert, nachdem ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht nötig. Und deswegen, ja, kann ich das wirklich so stehen lassen. Es gibt in diese Richtung und zu diesem Thema, auch vielleicht, um andere Frauen da mal zu bestärken, damit mehr rauszugehen. Es gibt für mich da nur positives Feedback.
Ja, du hast es ja gerade schon erzählt, dass du erst vorher wieder eine Nachricht bekommen hast.
Mhm, genau.
Sind es vor allem Frauen, die in ähnlichen Situationen waren, die Ähnliches erlebt haben, oder sind es auch ganz andere Personen, die gar nicht betroffen sind?
Ja, das ist tatsächlich aus allen möglichen Bereichen. Also sowohl als auch. Es gibt Frauen, die selbst betroffen sind, die vielleicht auch am Ende ohne Kinder dastanden. Das geht wirklich durch, das ist alles durch die Bank. Also es gibt auch Frauen, die einfach nur mir schreiben und sagen, sie finden es total toll, dass ich das mache und Das ist ganz unterschiedlich. Ganz, ganz, aus ganz, ganz vielen Bereichen.
Also das eine Thema, über das du redest, sind diese Fehlgeburten. Wir haben schon gesagt, das ist ein Thema, was in der Gesellschaft jetzt nicht so viel thematisiert wird. Aber du hast ja noch dieses zweite Thema, die Kinderlosigkeit. Wie ist deine Erfahrung mit dem Thema?
Also meine heutige Erfahrung ist, dass ich damit gar kein Problem mehr habe und dass ich auch echt viele Freunde um mich herum habe. Interessanterweise, das hat sich irgendwie in meinem Leben so ergeben, die keine Kinder haben. Und deswegen empfinde ich das heutzutage auch überhaupt nicht mehr als Manko oder so. Das war, glaube ich, auch was ich lange Zeit so im Kopf hatte, auch aus diesem gesellschaftlichen Bild raus, dass ich immer dachte, oh Gott, du musst um dieses Kind kämpfen, weil nachher stehst du ohne Kind da und bist irgendwie die Frau, die irgendwie nichts wert ist. Und das war für mich auch immer so ein wahnsinniger Antrieb. Und ich denke heute ganz oft, Gott, wie unnötig, weil ich kenne so viele Frauen, die keine Kinder haben und die so coole Sachen machen und die so im Leben stehen und wo man einfach auch keine Unterschiede machen muss. Ist jetzt jemand kinderlos oder hat er Kinder? Da zählen für mich mittlerweile ganz andere Dinge.
Und hast du auch das Gefühl, dass für die Gesellschaft da andere Dinge zählen? Oder wird man dann doch manchmal in so eine Schublade gesteckt?
Aber ich finde, da kommt es ein bisschen darauf an, welche Bereiche man sich da jetzt anguckt, ne? Ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, wo es so um die Medien geht, Zeitschriften oder sowas. Das ist für mich ein ganz schrecklicher Bereich, wo ich wirklich immer noch denke, okay, das ist ein frommer Wunsch, dass sich da noch mal irgendwas ändern wird. Aber dafür muss man ja nur mal irgendwie in solchen Zeitschriften blättern. Da ist ja genau das immer kommuniziert, ne? Ein Glück ist erst perfekt mit einem Kind und eine Jennifer Aniston, die kinderlos ist, die ist für ihr Leben gezeichnet und frustriert und keine Ahnung. Und die können sich dann auch drehen und machen und tun und springen. Und es wird sich leider nichts dran ändern an diesem Bild. Das finde ich ganz fürchterlich. Ich erlebe das nicht so unbedingt im Alltag. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass auch Mütter sich immer mehr öffnen. Und es ja auch so diese Bewegungen gab mit, dass Mütter das sogar teilweise bereuen mit Kinderkriegen. Das ist jetzt natürlich so eine ganz extreme Richtung, aber die einfach auch mal offen drüber sprechen und sagen, das ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Und ich finde, dadurch relativiert sich das alles und hat sich so ein bisschen gebessert. Da ist noch viel zu tun, aber ich finde, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist, wie es vielleicht früher noch war, gewesen ist.
Was sind denn so deine Gefühle, was sich so tun müsste in unserer Gesellschaft und so unserem Miteinander, damit man offener über diese Themen reden kann?
Ja, also es ist eigentlich genau das, was ich selber ja auch so ein bisschen voranschieben möchte. Ich würde mir wünschen, dass sich Frauen untereinander viel mehr stärken. Also dass sie zum einen offener mit ihren Themen umgehen, um vielleicht auch ihre Schwächen zu zeigen, weil das oft die Herzen viel mehr öffnet. Also ich weiß nicht, jeder wird das vielleicht ja erlebt haben, dass Frauen untereinander oft sehr streng sind und sich sehr stark bewerten und das gibt es auch in allen Bereichen. Also auch selbst wenn man Kinder hat, dass Mütter sich untereinander bewerten, wer macht was richtig, muss ich jetzt noch ein zweites Kind kriegen oder wie auch immer. Und ich würde mir wünschen, dass da so diese gedankliche Richtung sich immer mehr ändert, dass Frauen sich mehr öffnen, mehr sagen, wie es wirklich ist, weil das dann eine viel größere, stärkende Community werden kann. Von Frauen, die dann einfach irgendwie mehr miteinander bewegen können, als dass sie sich irgendwie gegenseitig immer irgendwie ja, vergleichen und bewerten.
Okay, also was ich jetzt so mitnehme, ist eigentlich Offenheit, Gemeinschaft und reden, reden, reden.
Ja, genau. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich nach wie vor super toll finde. Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass da immer eine Brücke geschlagen wird von Kinderlosen und Leuten, die Kinder haben. Also ich bin da ein absoluter Fan von, dass man da irgendwie auch immer Mittel und Wege findet, wie man trotzdem gut miteinander kommuniziert oder wie auch immer, ne? Also ich habe ja auch wahnsinnig viele Freunde mit Kindern und das war mir immer wichtig, dass ich das irgendwann auch wieder einspielen kann. Es gab natürlich Zeiten, da war das für mich einfach schlicht schwierig, ne? Also da gab es dann auch einfach aus dem persönlichen Schmerz heraus für mich totale Hürden, da easy mit umzugehen. Und trotzdem finde ich, hat jeder sein eigenes Leben und jeder in seinem Kosmos nach wie vor ein Recht darauf, sich gut oder schlecht zu fühlen und sich zu äußern. Und eine Mutter hat genauso ein Recht darauf zu sagen, mir geht's gerade schlecht, wie jemand, der irgendwie deren Kinderwunsch nicht erfüllt wurde. Also ich finde, das sollte auch irgendwie immer recht ausgeglichen sein.
Also wenn ich jetzt dich so höre, ich muss sagen, ich bin irgendwie ganz bewegt oder ich finde es total bewundernswert, weil ich stehe ja jetzt auch noch an einem ganz anderen Punkt. Ja. Und ich habe so das Gefühl, du hast irgendwie gekämpft und du hast jahrelang gekämpft und dann bist du irgendwie im Leben angekommen oder bist wieder angekommen. Mhm. Ist das auch so dein Gefühl?
Mhm. Ja, und wenn du das so sagst, dann kommt bei mir auch immer sofort so dieses Gefühl wieder der Erleichterung hoch. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das, was du sagst, wenn man so jahrelang für etwas kämpft und wirklich so das letzte Hemd dafür gibt und am Ende auf allen Vieren da kriecht und irgendwie denkt, oh Gott, mein Leben wird nie wieder schön. Und dann aber irgendwann so dieser Beschluss da ist, dass man sagt, okay, ich höre jetzt auf zu kämpfen. Dann ist diese Erleichterung irgendwann ja auch riesig. Und die baut sich über die Jahre auch immer mehr auf. Also ich habe das heute wirklich aus vollster, tiefster Seele, dass ich oft denke, boah, Gott sei Dank muss ich dafür nicht mehr kämpfen. Und habe dadurch auch gelernt, die Dinge, die ich einfach habe und die ich vielleicht ja auch habe, weil ich kein Kind habe, viel mehr schätzen zu wissen. Also dass ich da wieder viel mehr weiß, was es denn alles Positives gibt. Und deswegen habe ich vorhin auch von diesem Prozess gesprochen. Das dauert eine Weile, aber das ist schon so. Dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, jetzt kann ich auch wieder voll raustreten und wieder da anfangen, wo ich vor diesem Kinderwunsch war, nämlich wieder Spaß am Leben haben und das Beste aus dem Leben einfach rausholen für mich.
Würdest du denn sagen, dass du jetzt ein anderer Mensch bist als vor dem Kinderwunsch?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat und mich nochmal sehr in diese Richtung, mich persönlich in diese Richtung ermutigt hat, weniger auf andere zu hören, wirklich so sein Ding durchzuziehen und zu sagen, sich eben nicht so beeinflussen zu lassen. Ich weiß, dass das bei mir damals neben dem Wunsch einfach nach einem Kind so eine riesige Rolle gespielt hat. Also dieses unbedingt was erreichen wollen. Und ich habe mich danach oft gefragt, für wen eigentlich? Also von mir mal abgesehen, ging es, glaube ich, wirklich viel darum, einen Wunsch auch für andere zu erfüllen. Also irgendwie so was zu vervollständigen. Und ja, das ist irgendwie aus heutiger Sicht völlig verrückt, finde ich.
Vielleicht abschließend, was würdest du denn jetzt aus so deiner Erfahrung anderen Frauen raten, die in einer ähnlichen Situation sind? Oder was hättest du dir vielleicht auch gewünscht, dass dir damals jemand geraten hätte?
Also jetzt haben wir es ja schon mehrfach angesprochen. Ich würde mir wünschen, dass Frauen einfach mehr Mut finden, darüber zu reden. Auch unbedingt sich helfen lassen. Und damit meine ich auch, wenn es nötig ist, therapeutisch helfen zu lassen. Das ist in dem Fall überhaupt gar kein Thema, da, wo man irgendwie sagen müsste, das ist jetzt irgendwie blöd, sondern das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich was, wo ich heute denke, ich weiß nicht, ob ich damals auf mich gehört hätte, aber ich denke oft so, ich hätte den Plan B weniger verteufeln sollen. Ich hätte mehr darauf vertrauen sollen, dass das was Gutes sein kann, weil diese Option hatte ich gar nicht im Kopf. Und das ist es auch, was ich vielen Frauen oft nahelegen will, aber auch verstehe, dass das oft so in dieser Akutsituation oft was ist, was Frauen noch gar nicht hören wollen. Also insofern, die Hoffnung soll man sich natürlich so lange wie möglich bewahren und das ist auch gut und die Zuversicht bewahren. Aber ich finde, es darf immer so ein kleines Lichtlein leuchten, bei dem es irgendwie heißt, vertrau darauf, dass es ein gutes Ende nehmen wird, egal was es am Ende ist. Es wird was Gutes dabei rauskommen.
Ah, ich finde, das sind super schöne Schlussworte. Ganz vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Ich finde das, was Christina erzählt, ist in sich so rund und so stimmig, dass ich das jetzt gar nicht durch meine eigenen Worte irgendwie zerstören will. Und deswegen dachte ich, beende ich das Gespräch mit ihren eigenen Worten. Das weiß sie jetzt gar nicht, dass ich was von ihr hier vorlesen will. Aber Christina hat vor ein paar Wochen einen Post auf Instagram gemacht, der mich irgendwie richtig berührt hat. Und mit den Worten will ich jetzt aufhören hier. München vor 2 Jahren. Ich fand so richtig cool, dass mein Artikel zu den 3 Gewinnergeschichten des Emotion Magazin Schreibwettbewerbs 2018 gehörte. Ausgewählt aus über 400 Einsendungen. Im Rahmen der Preisverleihung habe ich dann meine Geschichte vorgelesen. Und es passierte das, was mir bis heute immer mal wieder begegnet. Manchmal, wenn ich meine Story laut erzähle, stecke ich wieder mittendrin. Erinnere mich an die Zeit, die richtig scheiße für mich war. Ich merke dann, wie mich das angreift. Bis heute. Das ist okay. Es war Kacke. Das muss ich null schönreden. Fakt ist, dass der Abend trotzdem toll war und es ihn nur gab, weil meine Geschichte eben zu mir gehört. Ja, und da kann ich jetzt eben nur noch einmal betonen, eure Geschichten gehören zu euch. Ihr habt sie euch nicht ausgesucht. Ja, auf manches würde man wirklich gerne verzichten, aber es ist ein wichtiger Teil, der euch zu dem macht, was ihr seid und der euch prägt. Und wie Christina also schön gesagt hat, verteufelt das nicht, verteufelt den Weg nicht und verteufelt nicht das, was am Ende aus eurem Leben wird. Und hört nicht hin, wenn die Gesellschaft euch irgendetwas Bestimmtes vorgibt. Und so habe ich jetzt eine schöne Überleitung gemacht zu dem kleinen Input, den ich am Ende noch geben wollte, zur 12-Wochen-Regel. Ich glaube, ehrlich gesagt, so ziemlich jeder hat diese Gedanken. Wann erzähle ich es, dass ich schwanger bin? Wenn wir schon länger in Kinderwunschbehandlung sind oder schon länger mit dem Thema schwanger werden zu tun haben, dann haben wir uns darüber vielleicht auch schon unsere eigenen Gedanken gemacht. So ist das auf jeden Fall bei mir. Und ich bin mir sicher, dass fast jeder hier sich die Frage gestellt hat, erzähle ich es, bevor die 12 Wochen vorbei sind? Und ich glaube, dieser Gedanke ist stärker, wenn man sich nicht so viele Gedanken im Vorfeld gemacht hat, wenn es einfach funktioniert mit dem Schwangerwerden. Dann ist man auf einmal schwanger und dann fragt man sich, na, wann erzähle ich es? Und dann hat man im Kopf, naja, so nach der 12. Woche sollte man es dann erzählen und nicht früher, weil davor ist ja eh alles so unsicher. Die 12 Wochen, die magischen 12 Wochen, das ist wieder so eine Zahl. Ich bin jetzt hier ein bisschen provokativ. Ihr kennt sie alle, die 12 Wochen, aber wisst ihr denn wirklich, was es mit den 12 Wochen auf sich hat? Woher kommt diese Idee, dass man dem Chef erst nach 3 Monaten davon erzählen sollte, dass man schwanger ist? Traditionell ist es so, dass der erste Ultraschall eigentlich erst so nach 12 Wochen stattfindet. Und das kommt ein bisschen komisch vor, wenn man so einen Kinderwunschpatient ist und irgendwie ständig zum Ultraschall rennt. Aber tatsächlich hat da wohl die 12-Wochen-Regel den Ursprung, dass man eben erst dann wirklich sehen konnte, okay, ist da ein Baby? Okay, ist alles in Ordnung? Schaut es gesund aus? Ja, gut, sie sind wirklich schwanger. Jetzt ist es natürlich bei den meisten nicht so, dass sie erst nach der 12. Woche wissen, dass sie wirklich schwanger sind, sondern es kommt in dem Fall ein anderer Gedanke mit dazu. Und zwar der Irrglaube, ich nenne es jetzt bewusst Irrglauben, dass man erst von seiner Schwangerschaft dann erzählen sollte, wenn sie sicher ist. Und zwar sicher in Anführungsstrichen hier. Die Idee dahinter ist, dass man irgendwie so denkt, naja, wenn ich eine Fehlgeburt habe, dann passiert das wahrscheinlich bis zur 12. Woche. Und ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem hier erzählen, dass ich schwanger bin. Und dann bin ich vielleicht doch nicht mehr schwanger. Und dann werde ich darauf angesprochen. Und dann ist es vielleicht schiefgegangen. Ja, und dann will ich jetzt nicht groß mit jedem darüber reden. Also erzähle ich doch lieber erst, dass ich schwanger bin, wenn ich wirklich sicher bin, dass das auch was wird. Okay, ihr merkt, dass ich hier ein bisschen jetzt natürlich ein bisschen das überspitzt darstelle. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Fehlgeburten innerhalb der ersten 12 Wochen auftritt. Also man sagt so, dass ungefähr 80% der Fehlgeburten innerhalb der ersten 12 Wochen auftreten. Das bedeutet, ja, es stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Trimester eine Fehlgeburt stattfindet, besonders hoch ist. Allerdings bedeutet es noch lange nicht, dass eine Schwangerschaft danach sicher ist, denn 20% der Fehlgeburten passieren eben nach der 12. Woche. Es ist tatsächlich so, dass je früher die Schwangerschaft, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Fehlgeburt stattfindet. Ich habe mal wieder nach Zahlen gesucht zu dem Thema und habe gefunden, dass in der 6. Schwangerschaftswoche das Fehlgeburtsrisiko so bei 10% liegt. In der 7. Schwangerschaftswoche ist es schon nur noch halb so hoch, nämlich bei 5%. In der 8. Schwangerschaftswoche ist es dann lediglich bei 1,5%. Und danach fällt die Wahrscheinlichkeit unter 1%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Fehlgeburt haben, nimmt drastisch ab mit jeder Woche und ist ab der 9. Woche dann unter 1%, geht dann aber nicht gegen 0, und das ist so ein wichtiger Punkt, sondern bleibt dann auf dem Level eigentlich die ganze Schwangerschaft bestehen. Ja, wenn man die Zahlen so hört, fragt man sich so ein bisschen, woher denn dieser Cut mit den 12 Wochen eigentlich kommt, wenn schon ab der 9. Woche die Wahrscheinlichkeit unter 1% ist. Also ich habe tatsächlich jetzt auch an manchen Stellen gelesen, dass man vielleicht eher von einer 8-Wochen-Regel sprechen sollte und nicht von einer 12-Wochen-Regel. Gut, also das hätten wir in dem Fall schon mal geklärt. Es ist natürlich so, je länger wir warten, unsere Schwangerschaft zu verkünden, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir am Ende dann auch wirklich ein gesundes Kind zur Welt bringen. Es ist keine Garantie. Und überspitzt gesagt ist es natürlich so, dass wenn wir bis 2 Wochen vor der Geburt warten, dass dann die Wahrscheinlichkeit noch höher ist. Das ist natürlich so ein bisschen lächerlich, denn ja, natürlich, irgendwann sieht man eine Schwangerschaft auch und wir wollen ja auch von der Schwangerschaft erzählen in den meisten Fällen. Gut, nun habe ich mich so ein bisschen darüber lustig gemacht, woher eigentlich solche fixen Regeln kommen, die sich in der Gesellschaft durchsetzen und die irgendwie gar nicht so eine richtige Begründung haben. Und muss jetzt nur betonen, dass es eben für viele Menschen gar nicht lustig ist, dass sich solche Regeln durchgesetzt haben und dass es für Personen auch sehr belastend sein kann, dass solche Konventionen existieren. Die 12-Wochen-Regel, die suggeriert einem irgendwie, dass es ganz normal ist, dass man im ersten Trimester eine Fehlgeburt hat. Ja, das kann schon mal vorkommen, kommt jetzt auch nicht so selten vor, ist irgendwie normal. Und gleichzeitig suggeriert es einem aber auch irgendwie, dass es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man vor der 12. Woche eine Fehlgeburt hat, weil es ja irgendwie auch dazugehört. Und das, muss ich sagen, ist eine wirklich furchtbare Annahme, denn eine Schwangerschaft ist immer eine Schwangerschaft und eine Schwangerschaft zu verlieren ist nun mal eine extrem belastende Ausnahmesituation. Und das ist total belastend, egal ob ich in der 7. Woche bin, ob ich in der 9. Woche bin, ob ich in der 15. Woche bin, ob ich in der 20. Woche bin, das ist einfach scheiße. Und dass einem irgendwie so implizit suggeriert wird, dass es vor der 12. Woche irgendwie dazugehört und nicht so schlimm ist, ist, muss ich sagen, irgendwie echt ein Hammer. Denn das nimmt jeder Trauer, jedem Schmerz die Berechtigung. Als ich vorher darüber nachgedacht habe, über das Thema, ist mir so eine Sache aufgefallen. Die Schwangerschaftswochen, die geben ja eigentlich quantitativ an, also in Zahlen, wie weit eine Schwangerschaft fortgeschritten ist. Und das ist kontinuierlich, von Woche zu Woche nimmt die Zahl eben zu. Und diese 12-Wochen-Regel, die ist jetzt eben nicht nur eine Zahl, sondern die macht auf einmal so einen richtigen qualitativen Unterschied. Und zwar teilt sie die Schwangerschaft in das erste unsichere Drittel, über das man vielleicht noch nicht unbedingt reden sollte, was man eher mal unter sich und vielleicht nur so mit engen Freunden, vielleicht Familie ausmacht. Und dann der Rest der Schwangerschaft, wo man dann aber auch schön stolz seinen Babybauch vor sich hertragen kann. Ja, die 12-Wochen-Regel hat aber auch noch ganz andere Probleme. Und das haben wir im Gespräch vorher schon intensiv angesprochen. Wenn das Umfeld und die Arbeit nichts von einer Schwangerschaft weiß, dann kann man auch keine Unterstützung bekommen. Und dabei bräuchte man, vor allem wenn man eine Fehlgeburt hat, Unterstützung aus dem Umfeld. Und selbst wenn man keine Fehlgeburt hat, ist es ja oft das erste Schwangerschaftsdrittel, das als besonders anstrengend empfunden wird von den Frauen, wo die Frauen unter Übelkeit leiden, müde sind, erschöpft sind und sich irgendwie quälen zwischen Arbeit und Heimlichkeit und Schwangerschaft verstecken, weil sie irgendwie noch nicht drüber reden können. Und das kann so manchen ganz schön an den Rand des Unmöglichen führen. Ich bin der Überzeugung, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ob das Umfeld von der Schwangerschaft weiß und auch im Arbeitskontext, ob man von der Schwangerschaft weiß. Ich glaube, dass man sehr anders behandelt wird und es kann wirklich hart sein, wenn niemand wusste, dass man schwanger war und niemand weiß, dass man ein Kind verloren hat. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diesen 12 Wochen rumhacken, denn wichtig ist eigentlich immer im Blick zu haben, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und unsere Vorgeschichten sind sehr unterschiedlich. Und Schwangerschaften werden immer unterschiedlich erlebt. Für die eine Frau kann es sich total gut anfühlen, in der 8. Woche von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Und die andere will vielleicht bis zur 16. Woche warten. Ja, irgendwann muss man es erzählen, weil man es dann schwer verstecken kann. Oder es gibt Frauen, die haben eine Vorgeschichte, hatten schon wiederholt Fehlgeburten und haben vielleicht so einen kritischen Punkt, bis zu dem sie es schaffen wollen, bis sie es anderen erzählen. Ja, die Hintergründe sind ganz unterschiedlich und ich glaube, dass das eigentlich jeder ganz gut für sich im Gefühl hat, wann es richtig ist, von der Schwangerschaft zu erzählen. Ich kann dazu ermutigen, dass man sich da auch mal so ein bisschen Gedanken darüber macht und sich überlegt, okay, was ist mir denn wichtig und wann will ich was mit jemandem teilen. Es gibt definitiv keine goldene Regel in dem Fall. Schon gar nicht darf es eine gesellschaftliche Regel geben, die mir irgendwas auferlegt, was sich dann für mich nicht richtig anfühlt oder mir dann gar auch noch, wenn ich mich irgendwie verhalte, sagt, dass ich mich falsch verhalte. Jeder sollte sich frei fühlen, von seiner Schwangerschaft zu erzählen, wann immer sie oder er will. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war eine sehr reiche Folge heute. Ich hoffe natürlich von Herzen, dass ihr mit dem Thema Fehlgeburt nicht konfrontiert werdet oder dass ihr damit auch noch nicht konfrontiert worden seid. Aber ich denke, dass man so oder so viel aus dieser Folge ziehen kann, denn es geht irgendwie darum, dass man nicht irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen auf sich überträgt, so nach dem Motto, so muss das und darüber wird nicht geredet, weil darüber wird halt nicht geredet und zu dem und dem Zeitpunkt darf ich das und das machen, weil so ist das eben, sondern dass jeder für sich überlegt, was ihm oder ihr gut tut in dieser Situation. In diesem Sinne, was mir gut tut, ist, wenn ihr den Podcast liked oder Reviews schreibt, vor allem wenn ihr auf Apple Podcasts hört. Das hilft total, dass andere auch diesen Podcast finden. Ansonsten abonniert ihn, schreibt mir gerne Nachrichten, entweder auf Instagram @maybebabypodcast oder eine E-Mail an podcastmaybebaby@gmail.com. Alle Infos findet ihr entweder auf Instagram oder auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Alles Liebe von mir und bis zum nächsten Mal.